Soupredo. Ich bin Dynamit. Das Leben des Friedrich Nietzsche. Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Diese Worte stammen von Nietzsche selbst, aber was meinte er damit? Dass seine damals verstörenden Ideen alle gesellschaftliche Konventionen sprengten? Spürte er, dass er die Zukunft wie kaum ein anderer Philosoph prägen würde? Oder ahnte er gar voraus, zu welchen Gräueltaten man seine Texte einst missbrauchen würde? Diese Blinks erzählen die tragische Geschichte von einem der kontroversesten Philosophen der Neuzeit. Sie entführen dich zu Nietzsches glorreichen Anfängen als jüngster Professor aller Zeiten und den Jahren seiner Freundschaft mit Richard Wagner. Sie begleiten ihn bei seinem verzweifelten Kampf gegen seine diversen Leiden und für die Anerkennung als Philosoph. Und sie beschreiben, wie sich sein Erfolg erst dann einstellte, als er bereits in den Wahnsinn abglitt. Blink Nummer 1. Der junge Nietzsche war gesundheitlich fragil, aber intellektuell zu großem berufen. Im November 1868 erhielt ein kränklicher, jedoch brillanter Student der Universität Leipzig eine lebensverändernde Einladung. Der junge Mann hieß Friedrich Nietzsche und hätte es um ein Haar nicht zu dem Treffen geschafft. Nach einem Missverständnis mit seinem Schneider machte er sich verspätet und ohne formelle Abendrobe auf den Weg. So hastete der junge Nietzsche ohne schützenden Abendanzug durch den strömenden Regen, um jenen Mann zu treffen, der ihm zum Freund und Mentor werden sollte, den berühmten Komponisten und Polemiker Richard Wagner. Die beiden Männer waren sich sofort sympathisch. Sie sprachen über Wagners Musik und ihre gemeinsame Anerkennung für die Werke des damals umstrittenen Arthur Schopenhauers. Am Ende lud Wagner Nietzsche zu einem weiteren Treffen in sein privates Wohnhaus ein. Damit ging für Nietzsche, der seit seiner frühen Kindheit durch sein intellektuelles und musikalisches Talent hervorstach, ein Traum in Erfüllung. Nietzsche kam 1844 im Lützener Ortsteil Röcken in Sachsen-Anhalt zur Welt. Seine Eltern waren der lutherische Pfarrer Karl Ludwig und dessen Frau Franziska. Nietzsches Schwester Elisabeth wurde 2 Jahre nach ihm geboren und von ihrem Bruder liebevoll Lama genannt. 1849 beutelte das Schicksal die Familie schwer. Karl Ludwig erkrankte und verlor den Großteil seiner Sehkraft. Er verbrachte die letzten Lebensmonate im Bett und verstarb mit nur 35 Jahren. Die Ärzte führten seinen rätselhaften Tod auf eine Gehirnerkrankung zurück. Auch Friedrich litt bereits seit jungen Jahren an starken Kopf- und Augenschmerzen, die ihn manchmal tagelang ans Bett fesselten. Die Familie zog später in die nahegelegene Kreisstadt Naumburg, wo der 14-jährige Friedrich ein Stipendium für die Landesschule Pforta erhielt. Ein privates Internatsgymnasium für Hochbegabte. Nietzsche blieb gesundheitlich anfällig, tat sich aber durch Glanzleistungen in der Philologie und den alten Sprachen hervor. Nach dem Abitur besuchte er auf Wunsch seiner Mutter zunächst die Theologische Fakultät der Universität Bonn. Doch seine wahre Leidenschaft galt der Philologie. Daher folgte er kurze Zeit später dem Bonner Philologieprofessor Albrecht Ritschel an dessen neuen Lehrstuhl nach Leipzig. Und so erklomm er die nächste Sprosse einer steilen akademischen Karriereleiter. Nietzsche avancierte nämlich zu Ritschels Musterschüler und wurde bald nach seinem Treffen mit Wagner zum Professor für klassische Philologie an die Universität Basel berufen. Mit 24 Jahren war er der jüngste Universitätsprofessor aller Zeiten. Blink Nummer 2. Beflügelt von der Freundschaft mit den Wagners schrieb Nietzsche sein erstes Buch. Nietzsche folgte begeistert seiner Berufung als Professor. Das lag auch daran, dass Basel unweit von Luzern lag, dem Wohnort Richard Wagners. Nachdem sich Nietzsche in Basel eingerichtet hatte, fuhr er mit dem Zug an den Vierwaldstätter See. Und wenig später klopfte er erstmals an die Tür der Wagnerschen Residenz. Das Anwesen der Wagners lag in Tribschen, auf einer kleinen Landzunge am See. Die spätmittelalterliche Villa war nicht nur wunderschön, sie wurde für Nietzsche auch ein zweites Zuhause. Rasch schloss er nämlich eine tiefe Freundschaft zu Richard und dessen Frau Cosima und bekam sogar sein eigenes Zimmer im Haus. Zwar war Wagner gute 30 Jahre älter, doch der Unterschied spielte keine Rolle. Die beiden knüpften in langen Gesprächen über Musik und Philosophie ein enges Band. Wagner war beeindruckt von Nietzsches klassizistischer Expertise. Er selbst liebte die griechische Tragödie, verstand sich aber nicht auf die antike Originalsprache. Der junge Nietzsche wiederum war fasziniert vom Genie seines neuen Freundes und der markanten Persönlichkeit seiner Gattin. Die drei wurden unzertrennlich und sie waren einander so vertraut, dass Nietzsche sogar einmal damit beauftragt wurde, neue Seidenunterwäsche für seinen Freund zu kaufen. Sie unternahmen spektakuläre Wanderungen in den umliegenden Bergen, auch zum berühmten Bergmassiv Pilatus, wo der gleichnamige römische Präfekt der Legende nach seine letzte Ruhe fand. Doch Wagner war nicht der einzige Denker, der Nietzsche in dieser Zeit beeinflusste. Ebenso wurde ihm der exzentrische Basler Kunstprofessor Jakob Burckhardt ein intellektueller Sparringspartner. Dieser verstand sich als Revolutionär, aber verabscheute den Nationalismus. Deshalb sah er den drohenden deutsch-französischen Krieg mit Schrecken entgegen, ganz im Gegensatz zu den Wagners. Nietzsche selbst hatte zwar die preußische Staatsbürgerschaft abgelegt, diente aber trotzdem kurzzeitig als deutscher Sanitäter. Er zog sich bereits nach wenigen Wochen eine schwere Diphtherieerkrankung zu, erlebte die Schrecken des Krieges bis dahin aber aus nächster Nähe. Zum Zeitpunkt seiner Rückkehr nach Basel war er allerdings entschiedener Gegner des Konflikts. Zwar waren die Wagners nach wie vor anderer Ansicht, doch ihre Freundschaft hielt. Davon zeugt auch Nietzsches erstes größeres Werk, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, eine Art philosophische Hommage an die Arbeit Richard Wagners. Darin beschreibt er die antike griechische Tragödie als direkte Vorfahrin der Wagnerschen Musikdramen wie Tristan und Isolde und der Ring des Nibelungen. Die Wagners liebten das Buch, ihre Zeit in Luzern ging allerdings zu Ende. Sie zogen noch im selben Jahr der Veröffentlichung 1872 nach Bayreuth, um die Inszenierung des Nibelungen-Opernzyklus zu betreuen. Nietzsche hingegen wurde erneut zum Opfer seiner fragilen Beschaffenheit. Blink Nummer 3. Nach der Geburt der Tragödie ging es mit seiner Karriere und seiner Gesundheit bergab. Die Veröffentlichung seines ersten Buches markierte allerdings einen dramatischen Wendepunkt. Nietzsches steiler akademischer Aufstieg fand ein jähes Ende. Die Geburt der Tragödie fiel auf merkwürdige Weise aus der Zeit und wurde von Freunden und Kollegen kaum beachtet. Sein früherer Mentor Professor Ritschel komplimentierte zwar höflich, verriss das Werk aber in seinen persönlichen Notizen. Und Jakob Burckhardt reagierte förmlich bis gleichgültig. In der Musik erging es Nietzsche ähnlich. Er bat die Wagners um Kritik zu einer Komposition und erhielt nur ein knappes Feedback. Erst der Dirigent Hans von Bülow meldete aufrichtig zurück. Er fragte Nietzsche, ob es sich bei dem Werk um einen schlechten Scherz handelte. Kurzum, der zunächst so rasant aufsteigende Stern landete hart auf dem Boden der Tatsachen. Nietzsches akademischer Ruf nahm schweren Schaden. Nach der Veröffentlichung des Buches meldeten sich lediglich 2 Studenten für sein Philologieseminar am Basler Lehrstuhl. Dazu kam, dass sich Nietzsche selbst nicht mehr als Philologe sah. Sein Herz schlug mittlerweile für die Philosophie. Er setzte seine Arbeit fort und veröffentlichte eine Serie kulturkritischer Schriften, die er unzeitgemäße Betrachtungen nannte. Doch auch dieses Werk wurde weitestgehend ignoriert. Der Misserfolg hinterließ Spuren. Auch Nietzsches Gesundheitszustand verschlechterte sich dramatisch. Er entwickelte eine Hypersensibilität für natürliches Licht und verließ das Haus fortan nur noch mit Sonnenvisier und klobigen getönten Brillengläsern. Seine nach wie vor unverheiratete Schwester Elisabeth zog bei ihm ein, um sich um ihn zu kümmern. In der Zwischenzeit bröckelte ebenso seine Freundschaft zu den Wagners. Sein erster Besuch in Bayreuth verlief steif. Wagner empfahl ihm zu heiraten, worauf Nietzsche verschnupft reagierte. Er empfand den Rat als paternalistische Bevormundung. Und nichts änderte sich an seiner prekären Lage. Das einstige Wunderkind war keine 30, aber sowohl beruflich als auch gesundheitlich am Boden. Nietzsche lebte im ständigen Gedanken an den frühen Tod des Vaters und rechnete mit demselben Schicksal. Dann fiel erstmals wieder Licht ins Dunkel. Eine seiner Betrachtungen, der Aufsatz Schopenhauer als Erzieher, erhielt positive Anerkennung. Und der junge Komponist Johann Heinrich Köselitz wurde sein strebsamster Schüler und später zu seinem privaten Sekretär. Nietzsche gab ihm das seltsame Pseudonym Peter Gast. Schließlich fand Nietzsche 2 weitere treue Freunde. Die betagte Anarchistin Malvida von Meisenburg, die für ihn zu einer Art Mutterfigur wurde, und den Philosophen Paul Reh, der Nietzsche in den voltairischen Rationalismus einführte. Durch Reh machte Nietzsche außerdem eine weitere, weitaus prägendere Bekanntschaft. Blink Nummer 4. Nach Menschliches, allzu Menschliches begab sich Nietzsche auf seine europaweiten Wanderjahre. Nietzsche trotzte der Schmach der vorangegangenen Jahre und wählte eine mutige intellektuelle Neuausrichtung. So erschien 1876 mit Menschliches, allzu Menschliches seine erste Aphorismensammlung, eine Zusammenstellung knapper Sinngedichte. Er widmete sie Voltaire, sehr zum Missfallen Richard Wagners. Nietzsche war also dabei, seinen eigenen Weg zu finden, und es wurde deutlich, dass seine Zukunft außerhalb der Philologie lag. So trat er 1879 von seiner Professur in Basel zurück und begründete die Entscheidung mit seiner prekären Gesundheit. Das war aber nur ein Teil der Wahrheit. Die Universität gewährte ihm eine Krankenrente für die folgenden 6 Jahre und somit eine gewisse finanzielle Stabilität. Das war aber auch fast das Einzige, was in seinem Leben stetig blieb. Menschliches, allzu menschliches, war eine Absage an die Vorstellung einer ewigen Wahrheit. Alles in der Welt sei durch seine jeweiligen Umstände bedingt. Das galt auch für die Religion, mit der Nietzsche entschieden ins Gericht ging. Der Mensch sollte nicht blind vertrauen, weder auf den Glauben noch auf die Forschung. Beides müsse er kritisch und gewissenhaft hinterfragen. Nietzsches intellektuelle Entwicklung gefiel Burkhard und Reh, stieß aber viele andere vor den Kopf, auch seine christliche Schwester Elisabeth. Richard Wagner weigerte sich gar, das Buch zu lesen, und Cosima suchte die Schuld für seine Verfehlungen bei Paul Reh, dem sie aufgrund seiner jüdischen Abstammung ohnehin skeptisch gegenüberstand. Es folgte eine Zeit, die Nietzsche seine Wanderjahre nannte. Er bereiste verschiedene Ferien- und Kurorte in den Alpen und pilgerte ohne ständigen Wohnsitz durch Europa. Dazu passte, dass er seit seinem Umzug in die Schweiz staatenlos war. Nietzsche verfasste die Morgenröte, eine weitere Aphorismensammlung, und beschrieb sich selbst als Luftschifffahrer des Geistes, dessen Freigeist über der Erkenntniskraft gläubiger Menschen schwebte. Er genoss die kühlen Sommermonate in Sil Maria, einem Dorf nahe St. Moritz. Sein Gesundheitszustand blieb aber schlecht. Besonders seine Augen machten ihm zu schaffen. 1882 erhielt er Post von Paul Reh, der inzwischen in Rom lebte. Nietzsche solle zu ihm nach Italien kommen, um Lou Salome zu treffen, eine hochintelligente und charmante junge Frau, der man eine große Zukunft in der Psychoanalyse voraussagte. Nietzsche willigte ein. Was wie eine romantische Verkupplung klang, entpuppte sich als leidenschaftliche, aber platonische Ménage à trois. Lou wollte mit beiden Männern in einer intensiven Arbeitsgemeinschaft leben, aber ihre selbsternannte Dreieinigkeit zerbrach, vor allem an der Eifersucht ihrer beiden Verehrer. Im Mai 1882 unternehmen Nietzsche und Salome zu zweit einen Ausflug zum Sacro Monte d'Orta in Oberitalien. Dort hoch über dem Ortersee führten sie angeregte philosophische Diskussionen und Nietzsche teilte seine intimsten Gedanken mit ihr. Später bezeichnete er diese Tage als eine der wichtigsten Erfahrungen seines Lebens. Blink Nummer 5. Nietzsches wachsendes philosophisches Selbstvertrauen stand in Kontrast zu seinem privaten Chaos. 1882 war also das Jahr, in dem sich Nietzsche unglücklich verliebte. Es war aber auch das Jahr, in dem er erstmals seine berühmtesten Worte schrieb: Gott ist tot. Sie erschienen zum ersten Mal in seinem Buch Die fröhliche Wissenschaft. In einem der Aphorismen ließ Nietzsche einen Verrückten über einen Marktplatz rennen und rufen: Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Die zentrale Frage des Buches lautete aber: Was machen wir jetzt? Nietzsche war fasziniert von der Frage, was auf den Niedergang des jahrhundertealten christlichen Dogmas folgen sollte. Wie würde die Menschheit mit dem moralischen Vakuum umgehen? Wohin würde sie sich ohne ihr bisheriges geistiges Fundament entwickeln? Nietzsches eigenes Schicksal war derweil auf unheilvolle Weise mit seiner kuriosen Dreiecksbeziehung verwoben. Er hatte inzwischen keinen Kontakt mehr zu Richard Wagner. Aber die Bayreuther Premiere des Parsifal war eines der größten kulturellen Ereignisse des Jahres 1882. Es war Wagners erstes Werk seit dem Opernzyklus zum Ring des Nibelungen. Nietzsche hatte also keine Chance, es zu ignorieren. Doch die christlichen Wurzeln des Parsifal vertieften die Gräben zwischen ihren Weltanschauungen. Dazu kam, dass Wagner Nietzsche nicht zur Uraufführung einlud. Nietzsche weigerte sich, das Musikdrama zu sehen. Jedoch beschloss er, den Anlass für einen vermeintlich genialen privaten Schachzug zu nutzen. So bat er Lou Salome, gemeinsam mit seiner Schwester Elisabeth nach Bayreuth zu fahren. Die Reise sollte die familiären Bande zu Lou stärken und den eifersüchtigen Paul Reh isolieren. Doch der Schuss ging nach hinten los. Lou genoss die aristokratische Ausgelassenheit und Elisabeth war schockiert über ihr kokettes Auftreten. Und es kam noch schlimmer. Elisabeth musste sich anhören, wie die Gäste über ihren Bruder lästerten. Es sprach sich nämlich herum, dass Wagner Nietzsche 5 Jahre zuvor in einem Brief an dessen Hausarzt der Masturbation bezichtigt hatte. Man glaubte zu jener Zeit, die Selbstbefriedigung könne zum Erblinden führen. Gleichzeitig kursierte ein Bild, das Lou mit einer Peitsche hinter Reh und Nietzsche zeigte. Nietzsche hatte allerdings die Pose auf dem Originalfoto selbst veranlasst, um sich über Lous Macht über die beiden Männer zu mokieren. Nun aber wurde sie gemeinsam mit den übrigen Gerüchten zum skandalösen Klatsch der Festspiele. Elisabeth reiste daher vorzeitig zum nahegelegenen Ferienort, wo die drei sich im Anschluss an die Spiele treffen wollten. Doch auch dieser Kurzurlaub geriet zur Farce. Elisabeth blieb schmollend in der Unterkunft, während Nietzsche und Lou zu langen Waldspaziergängen ausflogen. Nietzsche verlor sich in forschen philosophischen Monologen und Lou konnte oder wollte ihm nicht folgen. Sie reiste ab, um zu Paul Reh zurückzukehren. Nietzsche war zwar am Boden zerstört, doch nun, da er den Tode Gottes proklamiert hatte, sprudelte er vor neuen Ideen. Blink Nummer 6. Der Zarathustra entstand in einer psychisch und gesundheitlich schweren Zeit. Nietzsche litt schwer unter dem Zerwürfnis mit Lou Salome. Dementsprechend schlecht waren sein geistiger und körperlicher Zustand im Winter 1882. Und seine eigenwillige Selbstmedikation machte es nicht besser. Nietzsche hatte nämlich begonnen, sich mit Opium zu sedieren. Das bestätigten die alarmierenden Briefe, die er damals aus seiner Winterresidenz im ligurischen Badeort Rapallo südöstlich von Genua verschickte. Doch am Weihnachtsabend begann er mit der Arbeit an einem seiner mit Abstand wichtigsten Werke, dem philosophischen Roman »Also sprach Zarathustra«. Darin präsentierte er erstmals sein Konzept des Übermenschen, eines geistig und biologisch höher entwickelten Typus. Nietzsche selbst hingegen war kränklicher und fragiler als je zuvor. Er veröffentlichte den Zarathustra in 4 Teilen, wobei der erste als der einflussreichste gilt. Darin steigt ein antiker persischer Prophet namens Zarathustra nach 10-jähriger Einsamkeit aus den Bergen herab, um den Menschen vom Übermenschen zu predigen. Der Mensch ist etwas, was überwunden werden will, und der Übermensch solle an seine Stelle treten. Nietzsche erklärte nicht, was genau er unter dem Übermenschen verstand, doch der Text beschrieb eine willensstarke Führungsfigur, die die Menschheit aus der durch Gottes Tod entstandenen Leere hinausgeleiten konnte. Für den Übermenschen war der Tod Gottes befreiend und keine Ausrede, einem gottlosen Nihilismus zu verfallen. Nietzsche fuhr schließlich nach Genua, um das Manuskript an seinen Verleger zu schicken. Dort erfuhr er, dass Richard Wagner einen Tag zuvor verstorben war. Er sah die Nachricht als Omen. Und der zweite Teil des Zarathustra lässt erahnen, wie sehr sich Nietzsche von Lou und Reh betrogen fühlte. Der fein verschleierte Text spricht nämlich von gefährlichen Taranteln, die falschen Wahrheiten anhängen und sich eifersüchtig hinterrücks verbünden. Nietzsche selbst war überrascht darüber, wie autobiografisch dieser Teil geraten war. Der dritte Teil endet mit einer Parodie der Offenbarung, des letzten Buchs des Neuen Testaments. In dem Text schwört Zarathustra, er werde keine Frau lieben außer die Ewigkeit. Im vierten Teil lädt Zarathustra diverse einflussreiche Persönlichkeiten in seine Höhle, darunter den Papst, Schopenhauer, Wagner und Nietzsche selbst. Nietzsches Mutter hielt seine Bücher zwar für blasphemisch, doch noch dringendere Probleme bedrohten das Heil der Familie. Sowohl Nietzsche als auch seine Mutter waren nämlich besorgt über Elisabeths Verlobung mit dem deutschen Nationalisten Bernhard Förster. Förster plante, eine deutsche Siedlung in Paraguay zu gründen, um frei vom jüdischen Einfluss zu leben. Diese Bewegung lehnte Nietzsche entschieden ab. Sein Zustand verschlechterte sich unterdessen zusehends. Eine Bekannte fand ihn 1884 bei einem Besuch in einem wirren Delirium, das sie auf exzessiven Opium- oder Haschischkonsum zurückführte. Nietzsche befürchtete genau wie sein Vater den Verstand zu verlieren. Blink Nummer 7. Trotz seiner prekären Lage veröffentlichte Nietzsche weiterhin flammende Texte. Der Erfolg ließ weiter auf sich warten. Zwar war Zarathustra Nietzsches 11. Veröffentlichung, aber kaum eines seiner Bücher brachte es auf mehr als 100 verkaufte Exemplare. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis sein Verleger Ernst Schmeitzner die Zusammenarbeit kündigte. Für Nietzsche hatte diese Entwicklung 2 Seiten. Einerseits war er froh über die Trennung, da er um Schmeitzners antisemitische Haltung wusste. Andererseits war er nun völlig auf sich allein gestellt. Dazu kamen finanzielle Sorgen. Die Universität in Basel war zwar so großzügig, die bis 1885 terminierte Krankenrente um ein weiteres Jahr zu verlängern. Doch auch so ging ihm allmählich das Geld aus. Nietzsche steckte jeden verbleibenden Groschen in seine Arbeit. Er hatte beschlossen, seine Werke eigenständig zu publizieren. Auch mit der Gesundheit ging es weiter bergab. Nietzsche war instabil und beinahe blind, setzte aber seine Reisen durch Europa fort. So verbrachte er die Sommermonate in den Alpen und die Winter an der Küste. Dabei logierte er als höflicher Gast in billigen Pensionen. Er hielt sich an eigenwillige Diäten, in der vagen Hoffnung, seine lähmenden Gebrechen zu heilen. Und irgendwie gelang es ihm, zwei neue wegweisende Werke zu vollenden, Jenseits von Gut und Böse und Zur Genealogie der Moral. Der provokante Titel des ersten Buches hielt, was er versprach. Nietzsche forderte seine Leser auf, sich von der bequemen Vorstellung einer moralischen Dichotomie zu lösen. Gut und Böse seien keine absoluten Kategorien, sondern bare Konventionen. Überbleibsel des bröckelnden christlichen Dogmas und einer bis zu Platon zurückreichenden Denkweise. Der Mensch müsse stattdessen die Moralvorstellung des Übermenschen kultivieren. Er brauche einen freien Geist, der von einem unbedingten Willen zur Macht getrieben werde, von der Bereitschaft, mutig zu leben und jede Überzeugung zu hinterfragen. In der Streitschrift Zur Genealogie der Moral erwiderte Nietzsche dieses Argument um ein neues Konzept: die blonde Bestie. Die Phrase wurde später für Hitlers arische Rassenideologie korrumpiert. Nietzsche dagegen hielt die lüstern nach Macht schweifende Bestie für ein inhärentes Merkmal aller dominanten Kulturen. Erstmals erhielt Nietzsche nun Anerkennung für seine kühnen Texte. Jenseits von Gut und Böse wurde sogar rezensiert, auch wenn der Kritiker das Buch für gefährlich hielt. Seine Schwester machte derweil ganz andere Fortschritte. Gemeinsam mit ihrem neuen Ehemann gründete sie tatsächlich die Kolonie Nueva Germania in Paraguay. Diese sollte der Grundstein für den Aufbau eines neuen und glorreichen Vaterlandes werden. Zwar konnten sie nur 14 Familien zur Übersiedlung bewegen, sodass das Projekt schnell auseinanderfiel, aber Elisabeth genoss ihren quasi königlichen Status und platzierte zuverlässig nationalistische Propaganda in der deutschen Presse. Blink Nummer 8. Nietzsche erfuhr endlich Aufmerksamkeit für seine Arbeit, aber irgendetwas stimmte nicht. 1887 bekam Nietzsches Karriere seltenen Rückenwind. Er hatte einige Exemplare seiner Bücher an den dänischen Literaten Georg Brandes geschickt, einen der damals einflussreichsten Literaturkritiker. Und dieser war von Nietzsches Werk beeindruckt. Er lobte ihn als Vorreiter eines aristokratischen Radikalismus. Nietzsche liebte dieses Prädikat. Elisabeth hingegen missbilligte die neue Zusammenarbeit. Sie erfuhr, dass Brandes Jude war und schickte ihrem Bruder einen vernichtenden Brief aus dem paraguayischen Exil. Nietzsche aber spürte, dass er sich endlich auf dem Weg zur wahren Anerkennung befand. Diese Aussicht beflügelte ihn, weitere Texte zu verfassen. Doch irgendetwas stimmte nicht. Sein alter Weggefährte Erwin Rohde bemerkte als einer der Ersten, dass sich Nietzsches ohnehin prekärer Zustand auf neue und bedrohliche Weise verschlechterte. Der Philosoph fiel jäh in seltsame und zuweilen bedrohliche Gemütszustände. Er begann wirr zu reden, von seinem vermeintlich großen Schicksal als Herold einer neuen philosophischen Ägide. Nietzsche wirkte zunehmend wahnhaft und Rohde wandte sich von ihm ab. 1888 entdeckte Nietzsche Turin. Die Stadt schien zu ihm und seinem aristokratischen Radikalismus zu passen. Und so integrierte er sie in seinen jährlichen Reiseplan zwischen Nizza und Sil Maria. In Turin fiel er zurück in seine Obsession um Richard Wagner, wobei er ihn nun zur Hassfigur stilisierte. So verfasste er das vernichtende Traktat Der Fall Wagner und die Götzendämmerung, eine unverhohlene Anspielung an die Götterdämmerung aus Wagners Opernzyklus Zum Ring des Nibelungen. Er gab dem Werk den Untertitel Wie man mit dem Hammer philosophiert und erneuerte seinen Abgesang für die Philosophie und das Christentum. Der darauffolgende Antichrist griff viele dieser Gedanken auf, ergänzte sie aber im letzten Teil um eine neue und verstörende Note. Darin blies Nietzsche nämlich zum Krieg gegen das Christentum und zur Verfolgung und Ausgrenzung von Priestern. Er unterzeichnete das Werk als Der Antichrist. Bis heute ist es schwer zu sagen, ob er die Signatur ernst oder satirisch meinte. Oder er bereits unter Realitätsverlust gelitten hatte. Fakt war, dass er immer stärker von seiner eigenen Bedeutung überzeugt war und sich durch die positive Kritik von Georg Brandes bestärkt sah. Er begann mit der Arbeit an seiner Autobiografie und wählte den Titel Ecce Homo, also jene Worte, die die Bibel Pontius Pilatus bei der Kreuzigung Jesu in den Mund legte. Nietzsche verglich sich in der Schrift mehrfach selbst mit Christus und entschied sich für Kapitelüberschriften wie »Warum ich so weise bin« und »Warum ich so klug bin«. Außerdem schrieb er, dass er sein Schicksal kenne. Er wisse, dass eines Tages etwas Furchtbares in seinem Namen geschehe. Er schrieb, ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Blink Nummer 9. Nietzsche rutschte vom Wahn in den Wahnsinn ab. Um Weihnachten 1888 hatte Nietzsche mit Nietzsche kontra Wagner einen weiteren kurzen Text verfasst und sein gesamtes Œuvre gesichtet. Daraufhin befand er, seine Arbeit war brillant, was war er doch für ein großer und visionärer Denker. Und sein besonderer Stolz galt Ecce Homo. Die autobiografische Schrift erschien ihm von geradezu übernatürlicher Qualität. In dieser Ekstase komponierte er eine Reihe bizarrer Weihnachtsbriefe, in denen er seinen eigenen Status schamlos überhöhte. Einen verstörenden Brief an den Dramaturgen August Strindberg unterzeichnete er mit Nietzsche Cäsar und signierte weitere Briefe als der Gekreuzigte. In dem Brief an seine frühere Freundin Cosima Wagner stand lediglich »Ariadne, ich liebe dich, Dionysos«. Der Basler Kunstprofessor Jakob Burckhardt war ihm nach wie vor wohlgesinnt, nun aber über seinen Brief zutiefst beunruhigt. So zeigte er ihn seinem Freund, dem Kirchenhistoriker Franz Overbeck, und sie kamen überein, dass etwas geschehen musste. Nietzsches Größenwahn hatte sich bis dahin schleichend entwickelt, holte aber im Januar 1889 zu einem verheerenden Schlag auf seine Psyche aus. In Turin sah er, wie ein Pferd geschlagen wurde und brach weinend auf offener Straße zusammen. Sein Vermieter musste kommen und ihn nach Hause eskortieren. Die nächsten Tage verbrachte er nackt und lauthals singend in seinem Zimmer. In diesem Zustand fand ihn schließlich Overbeck bei seiner Ankunft. Er überredete den wirren Denker, ihn in eine Basler Klinik zu begleiten. Auch dort verhielt sich Nietzsche unberechenbar, bald aggressiv, bald ruhig. Er schien unter anderem davon überzeugt, sogar das Wetter kontrollieren zu können. Die Ärzte gingen der Vermutung nach, sein Zustand könnte auf eine Syphilis-Infektion zurückgehen, aber die Tests brachten unklare Ergebnisse. Im März 1890 wurde er schließlich in die Obhut seiner Mutter entlassen. Sie zogen zurück in den Familienwohnsitz nach Naumburg. Hier verbrachte Nietzsche die nächsten Jahre, sporadisch von wahnhaften Wutanfällen geschüttelt und restlos abhängig von seiner Mutter. 1893 kehrte Elisabeth nach Deutschland zurück. Ihr Mann Bernhard hatte sich 4 Jahre zuvor das Leben genommen, als das Scheitern des Projekts in Paraguay unabwendbar wurde. Elisabeth aber erwies sich als resilient. Sie witterte eine neue Zukunft in der alten Heimat, wo die Krankheit ihres Bruders und das Interesse an seiner Arbeit gleichermaßen wuchsen. Also beeilte sie sich mit der Einrichtung dessen, was sie als Nietzsche-Archiv bezeichnete, um den wachsenden Legendenstatus ihres Bruders zu zementieren. Nach dem Tod der Mutter 1897 verkaufte sie das Haus in Naumburg und zog mit Nietzsche nach Weimar, in die berühmte Kulturstadt von Goethe und Schiller. Mithilfe von Nietzsches besorgter Freundin Meta von Salis-Marschlins erstand Elisabeth ein Großgrundstück mit Villa. Das Haus war groß genug, um ihren dementen Bruder im oberen Stockwerk von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Blink Nummer 10. Nietzsche bekam letztlich nicht mit, welchen Einfluss sein Werk entfachte. Jahrzehntelang hatte Nietzsche also vergeblich versucht, den Durchbruch als Philosoph zu schaffen. Und nun sollte es ihm doch noch zu Lebzeiten gelingen. Doch davon bemerkte er nichts mehr. Seine letzten 10 Jahre wurden nämlich von seiner grassierenden psychischen Erkrankung überschattet. So wurde 1891 ein gewisser Harry Graf Kessler auf Nietzsches Werk aufmerksam. Dieser war ein finanzkräftiger Kunstsammler und setzte nun alles daran, Nietzsches Bücher in seinem einflussreichen Umfeld zu bewerben. Für ihn und viele andere seiner Gefährten war Nietzsche ein Freigeist und Meister des Individualismus. Besonders die Vorstellung von der Ablösung Gottes durch den Übermenschen fand in diesen Kreisen Anklang. Der Zarathustra war plötzlich en vogue. Der demente Nietzsche aber bekam in der heimischen Isolation von alledem nichts mit. Er sollte niemals erfahren, dass seine Arbeit unzählige Disziplinen beeinflusste, darunter August Strindbergs Tragödie Fräulein Julie, Munks berühmtes Gemälde Der Schrei sowie eine ganze Generation radikaler Denker, zu denen auch der spätere Diktator Mussolini gehörte. Elisabeth hatte jahrelang versucht, den Mythos von Nueva Germania im weit entfernten Deutschland zu verbreiten. Nun schwenkte sie darauf um, am Vermächtnis ihres Bruders zu arbeiten. So bewahrte sie strenge Kontrolle über seine Korrespondenz und seine Werke. Die Villa in Weimar wurde zu einer Art Museum für besonders ehrfürchtige Nietzsche-Fans. Elisabeth veranstaltete dort Salons und Feste. Die Gewissheit, dass der Philosoph zur selben Zeit das Obergeschoss durchstreifte, verlieh diesen Anlässen einen makaberen Kitzel. Mitunter durften die Gäste sogar einen Blick auf ihn erhaschen. Nietzsche verstarb im Jahr 1900. Allerdings überging Elisabeth seinen letzten Willen und ließ ihn in christlicher Tradition bestatten. Sie selbst lebte bis 1935 und wachte in all diesen Jahren akribisch über das Werk ihres Bruders. Außerdem verfasste sie Abhandlungen seiner Arbeit, die ihr sogar selbst gewissen Ruhm verschafften. Sie erhielt die Ehrendoktorwürde und 4 Nominierungen für den Nobelpreis. Als glühende germanische Nationalistin gab sie sich gleichwohl redlich Mühe, ihre bevorzugte Auslegung seiner Schriften zu bewerben. Nietzsche selbst hatte sich nie als Nationalist verstanden, konnte sich nun aber nicht dagegen wehren, dass die nationalistische Propaganda vor dem Ersten Weltkrieg Konzepte wie den Willen zur Macht oder das blonde Biest korrumpierte. Die Nazis bedienten sich später sogar noch dreister an seinen Texten, nicht zuletzt dank Elisabeths selektiver Kompilationen. Hitler besuchte sie nach seiner Ernennung zum Kanzler 1933 im Archiv und erneut 1934, als er seinen Haus- und Hofarchitekten Albert Speer mit der Anfertigung eines Nietzsche-Denkmals beauftragte. Er kam auch zu Elisabeths Beerdigung 1935. Man könnte meinen, Nietzsche hätte das alles geahnt, denn 1884 schrieb er seiner Schwester von seiner Furcht vor dem, was gefährliche Menschen in seinem Namen tun könnten. Das sei das Schicksal jeden großen Lehrers. Entweder man wird der Menschheit zum Segen oder zum Verhängnis. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, lautet, dass Nietzsche sich sein Leben lang um philosophischen Ruhm bemühte. Doch gerade als sich dieser einstellte, verlor er endgültig den Verstand. Nietzsche hatte nämlich von klein auf mit schweren gesundheitlichen Leiden zu kämpfen. Auch seine Arbeit als Denker vertrug sich nicht mit dem intellektuellen Klima seiner Zeit. Nietzsches Werk war verstörend und visionär, doch sein Vermächtnis wurde noch zu seinen Lebzeiten von seiner Schwester Elisabeth manipuliert. Heute sind seine philosophischen Schriften weltberühmt. Das waren unsere Blinks zu »Ich bin Dynamit« von Sue Prideaux. Vielen Dank fürs Zuhören.